Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Montag, der 24. August und wir sprechen über einen wahrgewordenen Traum von Aachen, den Traum von WM-Titeln, aber eben auch einen geplatzten Traum in Belgien. Ja, und ich hoffe nur, er hört heute Abend nicht auf zu träumen, wenn auch die zweite Mannschaft aus Hamburg, aus dem DFB-Pokal fliegt. Eigentlich wäre jetzt hier noch ein Platz gewesen für einen Raphael van der Vaart-Gag mit Treue und Podcast-Partnern. Das ist aber ein Thema für ein andermal, sage ich mal. Ich freue mich umso mehr, dass er mir die Treue hält, denn er ist auch diese Woche wieder im Update, schüttelt aber mit dem Kopf. Herzlich willkommen, Björn Jensen.
Oh Mann, Concilo, was du dir da immer ausdenkst, das ist wirklich Hammer. Aber ja, mal gucken, wie es heute Abend ist, wenn der Hamburger Sportverein beim SC Verl antritt. Wird schon alles gut gehen.
Ich glaube, das ist das Hamburger Mindset eines HSV-Fans. Ne? Das wird schon alles gut gehen. So sind wir bisher ganz gut gefahren.
Absolut.
Sagen wir mal ihr. Ich habe damit wenig am Hut. Ja. Naja, aber lass uns doch bei dem bleiben, wo wir uns gut auskennen.
Nämlich,
naja. Ja, genau. Bei dem olympischen Sportarten. Und ich würde sagen, wir kommen von einem, ja, früher hieß es mal den Weltreiterspielen. Das heißt leider nicht mehr so. Sondern es hieß jetzt die Reit-WM. Und die fand in diesem Jahr in Aachen statt, einem ja kulturträchtigen Reitsportstandort, muss man sagen. Und ich glaube, die deutsche Mannschaft geht jetzt aus dem Wochenende mit einem lachenden und vielleicht auch einem ja kleinen weinenden Auge raus. Sie sind nämlich Team-Weltmeister geworden, Weltmeisterin im Springreiten. Das erste Mal seit 16 Jahren. Das ist erstmal wieder eine unglaubliche Leistung. Und beschaffen sich damit auch gleichzeitig das Ticket für LA. Nämlich ein Ticket für den Teamwettkampf und drei Einzelstartplätze. Das heißt, die Reitsportfamilie ist schon mal ready für LA. Dressur, Vielseitigkeit und Springreiten damit tutti completi, alles schon abgeschlossen. LA ist quasi schon ein Haken dran. Die Road to LA, sagen wir so, ist ein Haken dran. Und es kann losgehen. Der einzige Wermutstropfen aber am Wochenende war das Einzelspringen. Da hat es trotz guter Ausgangslage nach eben diesem Teamspringen, die ja auch in die Einzelwertung mit reinfließt, am Ende leider nicht geklappt mit einer Medaille. Ich glaube, Rang 5 wurde es dann für Daniel Deuser oder 4, eins von beiden. Ja, ich glaube, da waren alle ein wenig enttäuscht, weil man ja, glaube ich, mit Platz 1, 3 und 4 in die beiden Finalläufe gegangen ist. Was sagst du denn dazu?
Das kann man wahrscheinlich so festhalten, dass das ein kleiner Stimmungskiller würde ich gar nicht sagen. Kleiner Dämpfer war natürlich, Daniel Deuser ist als Führender in den letzten Tag gegangen, hat es dann leider mit zwei Fehlern in den Durchläufen nicht geschafft. Ich glaube, er war Sechster am Ende, ne? Aber ich weiß es auch nicht genau. Wir müssen es nochmal nachschauen. Ich glaube, er war Sechster.
Ja, Sechster. Ja.
Und genau, aber ich finde, also was man über jetzt in der Gesamtheit sagen kann, ein überragendes Event, was man hört von allen Seiten, also so gut ausgerichtet, wie ja, man fast sagen kann, hatte, wie man es erwartet hatte. Man kann vielleicht den britischen Springreiter Harry Charles da einmal zitieren, das ist ja immer ganz nett, wenn man Gäste zu Wort kommen lässt, und der hat gesagt, ich wünschte, die WM könnte immer in Aachen stattfinden. Das ist doch eigentlich ein schönes Zeugnis. Wir haben die Nationenwertung gewonnen. Es gab ja in der ersten Woche schon überragende Ergebnisse in der Dressur mit dem WM-Titel, dann mit dem Team Silber für die Vielseitigkeit und den Titel da für Michael Jung. Und dann jetzt im Abschluss, dass die Springreiter nach 16 Jahren das erste Mal wieder oben stehen, zeigt einerseits, dass sie da sind, dass sie das Niveau haben, und andererseits für mich auch immer wieder wichtig zu sehen, welchen Stellenwert und vor allem welchen Effekt so Heimwettkämpfe haben können. Ne? Also so eine Stimmung in Aachen, wenn man das so mitkriegt, wenn da 30, 40.000 Zuschauer sind, ich denke, das beflügelt, das sieht man dann auch, und das haben die Athletinnen und Athleten ja eigentlich auch alle unterstrichen. Also insofern total schön, dass das alles so funktioniert hat, und ich glaube, was man am Ende dann auch sagen muss, es gab wieder einige Medienberichte über die Diskussionen, die es am Rande der WM auch wieder mit den Tierschützern gegeben hat. Sicherlich nicht zu unterschlagen, aber ich finde, man hat gemerkt, wie sensibel die Sportlerinnen und Sportler versucht haben, auch mit dem Thema umzugehen, darauf einzugehen, viele Dinge zu erklären. Es mag ein schmaler Grat sein, aber am Ende vertraue ich eigentlich immer unseren Sportlerinnen und Sportlern, dass sie sich zum Wohl ihrer Pferde, die ja ihre wichtigsten Partner sind, eben auch einsetzen und entsprechend verhalten.
Du hast alles hervorragend zusammengefasst. Ich freue mich auf L.A. Ich habe immer noch ein bisschen die Bilder von Paris im Kopf. Das war natürlich ein überragender Wettkampf da vor dem, zumindest in der Dressur, da vor dem Schloss. Das war überragend. Das sah richtig cool aus. Ich bin gespannt, was die Amis sich überlegt haben für den Reitsport. Ich bin gespannt.
Ja, umso schöner, dass wir vertreten sind, dass das jetzt schon safe ist. Dann kann man anständig planen. Ich fand es ganz interessant, was der Bundestrainer im Springreiten noch gesagt hat. Thema, dass er befürchtet, dass es vor der WM jetzt nochmal einen Pferde-Exodus geben könnte. Also dass finanzkräftige Nationen versuchen könnten, den Deutschen ihre Top-Pferde abspenstig zu machen. Ich hoffe wirklich im Sinne des Sports, dass das dazu nicht kommt, sondern dass die Teams so zusammenbleiben können. Aber klar, das ist sicherlich ein Thema, was man beobachten muss. Ansonsten, ja, Vorfreude ist da.
Auf jeden Fall. Lass uns gleich direkt weitermachen mit der nächsten Sportart, die wir haben. Und da fanden, muss man ja sagen, zwei WMs gleichzeitig statt, nämlich die der Männer und der Frauen. Und wir sprechen über die Hockey-WM, die in Belgien und den Niederlanden stattfindet im Moment. Ja, und auch das, ein zweischneidiges Schwert, möchte man sagen. Die Herren stehen nämlich im Halbfinale, gewinnen 4-2 gegen Australien. Ein starker Sieg gewesen, muss man sagen. Ich habe eine Top-Ansprache vom Trainer danach gehört. Da, als der Druck am größten war, hat er gesagt, da habt ihr bewiesen, wie gut ihr wirklich seid. Ihr habt das beste Spiel seit langem gemacht. Das macht Bock auf Halbfinale und auf das, was vielleicht danach noch kommt. Und ja, ein zweischneidiges Schwert hat eben zwei Seiten und dementsprechend müssen wir auch über die Damen sprechen, die weiterhin ohne WM-Medaille bleiben werden, denn sie verlieren 3-1 gegen Belgien und sind so schon vor dem letzten Zwischenrundenspiel gegen Spanien ausgeschieden. Das ist sicherlich eine bittere Pille, die es da zu schlucken gibt für die Danas.
Ja, ist es, weil man doch insgeheim gehofft hatte, dass sie doch stabiler sein könnten. Also es ist ja schon so, dass sie einen ziemlich starken Umbruch hatten nach Paris, gar keine Frage. Hatten dann aber im vergangenen Jahr bei der EM eigentlich sehr ordentlich performt mit dem Silber. Und das tut schon weh, weil man eben vor allem auch sieht, dass sie zu inkonstant sind. Also sie haben ein starkes Vorrundenfinale gehabt gegen die USA, wo sie gewinnen mussten, um überhaupt noch eine Chance zu haben, sich in Richtung Halbfinale zu qualifizieren. Das haben sie stark gemacht und dann hast du so ein Spiel gegen Belgien, wo wirklich wieder wenig zusammenpasst, zu wenig Durchschlagskraft, einfach, ja, und dann ist es halt auch die Frage, ob man dann sagen muss, sie sind unter Wert jetzt ausgeschieden oder ob das eigentlich im Moment eben leider doch der Status quo ist, auf dem die Danas sich befinden. Das ist, da ist viel Arbeit, gar keine Frage. Wenn man sieht, natürlich, die Niederlande sind unbesiegbar, die haben alles gewonnen bisher. Und wenn da nicht ein Riesenwunder passiert, werden die auch Weltmeister. Aber auch Belgien hat uns im Damenhockey leider überholt. Insofern ja, wird das echt schwierig die kommenden Jahre. Bei den Herren sensationell. Also André Henning ist einfach, was das angeht, finde ich auch wirklich ein totaler Fuchs.
Der Trainer, André Henning.
Der Bundestrainer, genau, nimmt sich nach der ja doch irgendwie ernüchternden 1-2 Niederlage gegen Spanien im ersten Hauptrunden- oder Zwischenrundenspiel, nimmt er sich voll in die Kritik, sagt, er hat das nicht geschafft, die Jungs zu erreichen, hat schlecht gecoacht. Man hat immer mal ein schlechtes Spiel während eines Turniers, aber er nimmt das voll auf sich und dann schaffen sie es so zu drehen, liegen ganz früh zurück gegen Australien und kommen dann aber stark zurück und spielen das wirklich sehr souverän. Jetzt kann man heute Abend schauen, wer denn Gegner wird. Die Niederlande, England sind noch in der Verlosung. Das wird spannend. Ich finde es krass, dass sie so eine lange Pause haben bis zum Halbfinale. Das kennt man Freitag. Sonst eigentlich nicht vom Hockey. Erst am Freitagabend. Da ist jetzt wirklich alles möglich. Vor allem, wenn man sieht, dass Belgien als Gastgeber tatsächlich das Halbfinale nicht erreicht hat. Die haben gegen Spanien auch nur unentschieden gespielt und ja, die Spanier sind jetzt durch. Also
Spanien, also spannend. Mit uns jetzt im Halbfinale.
Mit uns im Halbfinale,
wie du schon gesagt hast. 2-1 verloren in der Gruppenphase. Was traust du den Jungs denn zu? Den Honamas, wie man sie abkürzt?
Alles. Weil genau das ist der Punkt. Man hat ihnen auch vor 4 Jahren eigentlich nicht zugetraut, dass sie Weltmeister werden. Dann hatten sie dieses irre Turnier, wo sie, ich glaube, 3-mal von Rückständen zurückgekommen sind und das bis zum Ende hin gedreht haben mit einem fantastischen Niklas Wellen damals. Jetzt ist das auch eine erneuerte Mannschaft. Im vergangenen Jahr hat dann ja Mats Grambusch als Kapitän noch aufgehört. Jetzt macht sein Bruder den Job, macht das auch stark. Ich traue ihnen alles zu. Also ich wüsste nicht, warum sie nicht Weltmeister werden sollten. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch im Halbfinale gegen England, Niederlande auch ausscheiden. So, und das ist dann auch keine Schande. Also insofern, ja, ich traue ihnen alles zu.
Ja, Halbfinalgegner ist dann entweder Niederlande, England oder Argentinien, Indien, ne? Das wäre die Konstellation.
Ja, also Niederlande hat 6 Punkte, die brauchen eigentlich nur einen Unentschieden gegen England, um den Gruppensieg zu schaffen. Dann würden die gegen Spanien spielen. Und genau, wenn das Unentschieden ausgeht, dann wäre meines Erachtens England auch das stimmt gar nicht. Wenn dann Argentinien gewinnt, ich glaube Argentinien und England haben beide 3, bin nicht ganz sicher. Okay. Aber auf jeden Fall, ich denke mal, es wird sich zwischen Argentinien und Indien Argentinien und England entscheiden, wer unser Gegner ist. Und ja. Beides hart, aber beides machbar.
Beides machbar. Wir drücken die Daumen. Ich sag mal, eventuelles Finale dann wahrscheinlich am Sonntag, ne? Hast du
so Sonntag, ja.
Okay. Sonntag, ja. Alles klar. Dann können wir nächste Woche wieder mehr erzählen.
Ja.
Frisch für euch können wir dann was berichten. Wir sind gespannt. Wir gucken mal, was noch so passiert ist in der letzten Woche oder ja in den vergangenen Tagen und schauen zum Volleyball. Die EM der Frauen läuft und da gab es zum Anfang mal direkt einen Tiefschlag, möchte ich sagen. 0-3 Niederlage gegen Slowenien. Der kam recht überraschend und jetzt dann aber am Sonntag die Wiedergutmachung, möchte ich sagen. Beziehungsweise eher das, was man dann schon machen muss, ne? 3-1 Pflichtsieg über Lettland. Wenn man da auch noch Punkte lässt, dann wird es sehr knapp. Und jetzt muss unbedingt ein Sieg gegen Ungarn her, morgen am Dienstag. Denn zum Abschluss gibt es dann nochmal mit Polen und der Türkei 2 Favoriten auf den Titel, die ganz vorne mitspielen können. Und ansonsten, wenn es gegen Ungarn schlecht aussieht, dann war es das schon für unsere Volleyballfrauen und die EM wäre schon vorbei. Denn nur die besten 4 der 6 Teams aller 4 Gruppen kommen ins Achtelfinale. Das würde dann schon eng werden.
Ja, wir haben vor dem Start der EM ja mit Zuspielerin Sarah Straube sprechen können. Ja. Genau, das ist ja auch zu lesen auf teamdeutschland.de noch, das Interview. Die hat eben auch das relativ klar gesagt. Also natürlich darfst du auch die Teams nicht unterschätzen, die nicht in der Nations League, also in dieser Weltserie, gestartet sind. Und das waren eben Slowenien, Lettland, Ungarn. Sie sagte, die darfst du nicht unterschätzen, aber du musst sie natürlich schlagen. Und dieses Auftakt 0-3 ist war schon eine echte Klatsche. Hat man ja auch gespürt, dass es danach so ein bisschen Ernüchterung war. Gut, jetzt sind sie hoffentlich auf Kurs und wenn du dann Ungarn schlägst, dann ist es vielleicht im Achtelfinale noch nicht so hart, was den Gegner angeht. Aber ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt über die Woche.
Ja, ich habe beim Volleyball immer so ein bisschen das Gefühl, eigentlich hätten wir richtig Material, um eine gute Mannschaft zu sein oder irgendwie sowas. Auch bei den Männern hat man immer das Gefühl, es ist eine gute Truppe und es könnte weit gehen, aber ja, es fehlt immer so ein ganz bisschen oder wenn es dann mal klappen könnte, dann fehlt irgendwie, ja, wie schon gesagt, das letzte Quäntchen, um dann eben ganz oben mitzuspielen. Wir beobachten das weiter, was bei den Volleyballfrauen passiert. Ja, ebenso, ja, nicht so ganz erfreulich lief es bei der Badminton-WM. Da ist nämlich Yvonne Lee als letzte deutsche Starterin in der 2. Runde ausgeschieden. Da keine Chance gegen die auf 5 gesetzte Chinesin. Verliert mit 21-14, 21-8. Und damit war es das auch schon wieder für das deutsche Team bei der Badminton-WM. Das war, ja, auch da, klar, ne, bei einer Badminton-WM. Da versprichst du dir als deutsches Team nicht allzu viel, weil die Nationen sind andere, die da vorne mitspielen. Aber 2. Runde ist dann doch vielleicht ein bisschen früh.
Ja, das Bisschen früh ist nett gesagt, vor allem wenn sie die war Yvonne die einzige, die es überhaupt in die zweite Runde geschafft hat. Das ist das finde ich ist dann schon wirklich wirklich bitter. Und ja, ist ja klar, es gibt in Badminton sicherlich andere Nationen, die dominieren, aber es gibt eben auch in Europa Nationen, die da mithalten. Denken wir an Dänemark, denken wir aber auch an Frankreich, das im Mixed den WM-Titel gewonnen hat. Das zeigt, es ist auch in Europa einiges möglich. Und wenn man dann wirklich nur, also in allen übergreifend über alle Wettbewerbe nur eine Starterin in die zweite Runde bringt, dann ist es natürlich schon ernüchternd. So ehrlich muss man sein.
So können wir es, glaube ich, unterschreiben. Wir machen weiter mit der Kunstturn-EM der Männer. Und da gibt es zum Abschluss ein versöhnliches Ergebnis, denn die junge Truppe holt sich einen 5. Platz im Teamwettkampf. Ein ganz gutes Abschneiden, wenn man bedenkt, wer vorne da alles mit dabei ist. Großbritannien, die Russen sind wieder mit dabei, Schweiz auch vorne mit dabei. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis, mit dem das Team zufrieden wieder zurückfliegen kann aus Zagreb, oder?
Ja, ich glaube schon, auch wenn man hörte im Vorhinein, dass sie sich insgeheim schon eine Medaille vielleicht sogar ausgerechnet hatten.
Es war auch knapp, muss man mal sagen. Auf die Schweiz, genau. Es war irgendwie nur ein Punkt oder sowas, ne?
Genau. Also es war wirklich sehr knapp. Und ich habe besonders natürlich hingeschaut, weil vor den Finals wurde ja ganz viel über Radomir Stelmach gesprochen, der Ukrainer, der erst eigentlich seit ein paar Wochen für uns, also für Deutschland startberechtigt ist. Der hat dann ja auch in Hannover bei den Finals relativ dominant ist er da aufgetreten, ist deutscher Meister geworden. Von dem hörte man auch, dass man sich viel verspricht. Dann ist er leider im Einzelfinale am Reck gestürzt und ist dann Letzter da geworden, also Achter geworden. Aber insofern, ich denke schon, dass man sagen kann, der Rang 5 war dann ein ganz guter Abschluss.
Ja, und junge Truppe, ne, die sind, die brauchen noch ein bisschen Erfahrung, glaube ich. Da können wir ein bisschen Auge drauf werfen, was es bei den nächsten EMs und WMs so gibt. Dann haben wir noch zwei weiterhin nicht so erfreuliche Nachrichten, zwei Verletzungen, über die wir sprechen müssen, nämlich eins in der Leichtathletik. Ein bitteres Saisonaus für Malaika Mihambo, die sich in der Diamond League beim letzten 5. Sprung schwer am Oberschenkel verletzt. Und das ist damit Saisonaus. Das heißt, bis zum Ende des Jahres wird es erstmal nichts mehr. Damit auch das ISTAF in Berlin und auch das Diamond League-Finale in Brüssel sind damit für sie gestrichen. Man kann nur hoffen, dass das jetzt nichts Größeres ist, was sie vielleicht noch länger beschäftigt. Das wäre extrem doof mit Blick auf LA 28. Aber mal schauen.
Ja, das tut einem auch leid, wenn man natürlich auch die EM gesehen hat, die ja nicht so gut für Malaika lief. Und danach hatte sie ja schon gesagt, dass sie sich auf ISTAF und das Saisonfinale dann in Brüssel auch freut. Das ist bitter, aber gut, ich habe jetzt die genaue Diagnose noch nicht gesehen. Die sollte irgendwie heute, glaube ich, kommen nach dem MRT, aber muss man sicherlich schauen. Und hoffen, dass es jetzt nichts wahnsinnig Kompliziertes ist, ja.
Ja, und dann gucken wir noch auf Basketball, denn Satou Zabaly, eine der beiden Schwestern, kann nicht bei der WM in der eigenen Stadt, das muss man sagen, in Berlin teilnehmen. Die Folgen einer Gehirnerschütterung hat sie weiter zu kämpfen. Da wird sie leider nicht mehr vorher gesund und mag schauen, ob die Schwester Niara fit wird. Die hat noch Wadenprobleme. Muss man mal schauen, ob das noch was wird. Auch ebenso fraglich Leonie Fiebig. Sie hat jetzt gesagt, sie spielt, es wird was. Muss man trotzdem mal schauen. Knöchelprobleme hat sie ebenfalls noch. Mal schauen. Ist also der Kader ein wenig verletzungsgeschwächt, denn die Top WNBA-Spielerinnen wären dann nicht dabei. Das wäre schon ein Tiefschlag.
Also wenn das Trio ausfiele, das wäre natürlich wirklich ein echter Rückschlag. Klar, Leonie hat, glaube ich, jetzt auch seit Juli oder so nicht gespielt.
Anfang Juli.
Da fehlt dann natürlich auch wahrscheinlich noch einiges zur Topform, aber gut, richtig, muss man jetzt schauen, wie sie das hinkriegen. Aber Tut einem total leid natürlich für Satu, weil das ist ja, wenn eine WM in deiner Heimatstadt stattfindet, die willst du nicht verpassen.
Das passiert nicht so häufig, glaube ich.
Ja, genau. Also insofern, das ist für sie bitter, aber natürlich auch für die Fans irgendwie bitter, weil ja, man hat ja gesehen in den vergangenen Jahren, wie wichtig sie für das Team ist, natürlich auch ihre Schwester, aber da hoffen wir ja noch. Mal gucken.
Ja. Und jetzt habe ich mir zum Abschluss, damit wir jetzt hier nicht mit so einer schlechten Stimmung rausgehen, habe ich noch was aufgehoben für den letzten Rückblick. Und zwar die BMX-EM, die auch zu Hause stattgefunden hat in Darmstadt. Und da gibt es eine Bronzemedaille für die 19-jährige Liliana Seidler. Nämlich im BMX Freestyle holt sie da Bronze. Und zeigt damit mal einen großen internationalen Erfolg, und zwar den größten ihrer Karriere bisher, mit 19 auch noch jung dabei. Kim Lea Müller, die Titelverteidigerin, stürzte dabei unglücklich und verpasste damit das Finale, aber die Konkurrenz schläft nicht. Und so konnte Liliana Seidler sich eben Bronze schnappen. Lara Lessmann fährt noch auf Platz 7. Insgesamt, ich glaube, wir sind immer mal so ein bisschen so ein kleiner Geheimfavorit, was das BMX angeht, kann man so sagen, oder?
Konsti, ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich im BMX nicht zu Hause bin. Mich über jede Medaille freue, die deutsche Athletinnen und Athleten gewinnen, aber ich kann dir nicht sagen, ob wir Geheimfavorit sind. Ich hoffe es, aber da gebe ich ganz offen zu. BMX bin ich selber früher als in der Jugend gerne gefahren.
Das
bei uns
kann ich mir gut vorstellen.
Am Tümpel, aber über die Crossstrecke, aber ich war wirklich räudig schlecht.
Naja, also kannst du ja von mir gesagt lassen sein. Kim Lea Müller holte sich in München auch schon bei der Heim-EM war das, glaube ich, EM-Gold. Und Liliana Seidler eben jetzt mit ihren jungen 19 Jahren zu Bronze gefahren in Darmstadt. Das finde ich schon mal ganz gut. Und wenn dann Kim Lea Müller auch noch zwei Durchgänge zeigt, die sie steht und nicht stürzt unglücklich, dann haben wir da noch ganz gute Chancen, doch doppelt fast aufs Podium zu klettern. Wir werden das ein bisschen beobachten, was da auf der Road to LA noch so vor sich geht. Und dann, Björn, dann haben wir es gleich, denn wir müssen nur noch schauen, was diese Woche so passiert. Und ich sag mal so, nach diesem Hammer-Wochenende letzte Woche, es ebbt ein wenig ab, es wird ein bisschen weniger. Ruder-WM steht an, aber auch da haben wir Hoffnung auf Medaillen. Und zwar vor allem natürlich auf Olli Zeitler liegen da unsere Hoffnungen, wo ich mir aber auch eigentlich gar keine Sorgen machen würde, dass das nach hinten losgeht. Der EM-Europasieger geht auch da natürlich an den Start, wenn alles nach Plan läuft. Sollte auch er mit der 1 da ins Ziel fahren. Aber wir haben eben auch den Doppelvierer der Männer, der EM-Gold geholt hat, und ebenso den Doppelvierer der Frauen, der EM-Silber geholt hat. Also da gilt es, ein bisschen Auge drauf zu haben, was denn da noch so geht. Ich fand ja eine starke EM, die Ruderer und Ruderinnen da gefahren sind. Mal sehen, ob sie da bei der WM jetzt anknüpfen können. Aber wir hatten es damals bei der EM auch schon besprochen. Da kommen natürlich jetzt nochmal andere Klassen dazu, ne? Die US-Amerikaner, Australien, das ist nochmal was anderes, wenn du dann eben von einer EM auf eine WM switcht.
Ja, auch bei der EM waren ja die Briten und die Niederländer nicht am Start, die waren im Höhentrainingslager.
Die waren am Start, aber nicht mit ihren ersten Booten.
Nicht mit Beginn, genau. Und im Achter glaube ich gar nicht. Ja. Und insofern, da kommt noch echt Power, und deswegen wird ja auch der Deutschland-Achter, wo ja eigentlich immer alle drauf gucken, bei den Männern auch gar nicht genannt, wenn es um die Medaillen geht, auch wenn sie EM-Silber geholt haben. Aber eben, klar, wenn dann die Briten und die Niederländer, die bei Olympia beide Medaillen gewonnen haben, dazukommen, dann die Amerikaner, Neuseeländer, Australier, vielleicht die Chinesen, die Rumänen sind da, die EM-Gold geholt haben. Also das wird schon knackig. Ich finde es super spannend, dass es auch diesmal dort eine Formatänderung gibt. Die Achterrennen, wir haben 13 Achter bei den Männern am Start. Das ist brutal viel. Das heißt, es gibt drei Vorläufe, Halbfinale und Finale. Und das Ganze wird tatsächlich am letzten Wochenende ausgetragen, also am Abschlusswochenende sozusagen, komprimiert. Ansonsten war der Vorlauf ja eigentlich immer irgendwie Anfang der Woche und dann gab es ein bisschen Pause. Jetzt ziehen die das innerhalb eines Wochenendes durch. Und Halbfinale und Finale sind am Sonntag, mit nur wenigen Stunden Zeit dazwischen. Das finde ich super spannend, weil sowas ja doch vielleicht durchaus auch so einen Renneinfluss nehmen kann, bei denen, die vielleicht mit sowas nicht so gut klarkommen, mit der Doppelbelastung. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, was dabei rumkommt. Hoffe halt einfach, dass unsere Jungs da auch im A-Finale dann dabei sind. Und bei Olli Zeitler, klar, der war letztes Jahr bei der WM Zweiter, weil er im Prinzip die ganze Saison nicht trainiert hat. Also insofern hat er auch wieder einen Anreiz, noch mal mehr Gas zu geben. Und auf die Doppelvierer freue ich mich. Der Vierer der Frauen ist auch interessant. Also ja, und also sogar im Para sind wir ja, Pararudern haben wir heiße Eisen im Feuer. Kathrin Marschand, die du ja gerne erwähnst, völlig zu Recht, die da mit Valentin Lus antritt, das könnte auch auf jeden Fall eine relativ sichere Medaille werden. Mal gucken. Wird spannend.
Ja, und dann bleiben wir auf dem stillen Gewässer, würde ich sagen, denn wir wechseln nur zum eine andere Bootsklasse. Kanu-Rennsport steht nämlich auch in der WM an. Ab Mittwoch geht's da los. In Polen findet das statt. Und ja, mit Jakob Schopf und Max Lemke, unseren Olympiasiegern, haben wir da natürlich auch ein heißes Boot im Wasser, aber eben auch Pauline Jaksch im Kanu-Einser und mit Pauline Paschek zusammen dann im Doppel, im Zweier, die als Europameister da ja in die Wettkämpfe gehen. Auch da heiße Kandidaten mit am Start.
Ja, besonders Pauline Jaksch, über die hatten wir nach der EM ja auch schon gesprochen. Das dürfte sehr interessant werden, das glaube ich auch. Die rechnet sich richtig Chancen aus, da eben im Einer weit vorne zu sein und im Zweier mit Paulina Paschek zusammen da eben auch eine gute Rolle zu spielen. Auch sie hatten wir jetzt im Interview, auch das bei teamdeutschland.de zu finden, ab morgen. Und sie hat auch noch mal ganz klar ihre Ansprüche untermauert, hat eben auch die Road to LA schon mal so ein bisschen skizziert. Und die ist ja erst 23, da steckt, glaube ich, noch eine ganze Menge drin, ja.
So, und komm, jetzt machen wir für die Hörer, die noch keine Lust haben, einen neuen Podcast anzumachen, machen wir noch 3 Minuten voll. Ich habe nämlich noch geschaut, was noch so anfängt diese Woche. Und zwar starten nämlich am Sonntag noch die US Open. Und da können wir über unser Problemkind Nummer 1 sprechen, über das wir am liebsten sprechen. Sagen wir mal so. Alexander Zverev geht als Nummer 1 Gesetzter in die US Open rein, weil Jannik Sinner und Alcaraz nicht dabei sind. Und ja, zum Start dieser Ära scheidet er gerne mal im Achtelfinale der Cincinnati Open, ein kleines Vorbereitungsturnier gegen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, gegen den er da ausgeschieden ist, aber im Achtelfinale, ein bisschen früh, könnte man sagen. Ja. Was versprichst du dir von Zverev bei den US Open?
Tja, also ja, es ist spannend, also weil er letztendlich, muss man ja sagen, hat er die Favoritenrolle damals, als er bei den French Open dann auch auf einmal Favorit war, weil Sinner früh rausging und Alcaraz nicht dabei war, hat er das ja sehr gut durchgezogen. Also insofern glaube ich, das wird ihm helfen, mit dieser Rolle umzugehen. Natürlich, kann man sagen, die Generalproben hat er wirklich verhauen. Er ist in Cincinnati gegen Tommy Paul ausgeschieden. Das ist keine Schande, aber natürlich auch trotzdem jetzt mit Hinblick auf die das Hartplatz Grand Slam sicherlich vielleicht eine kleine Bürde. Ich kann mir noch keinen genauen Reim drauf machen, wie gut er wirklich in Form ist. Ich habe jetzt zuletzt nichts gelesen oder gehört, dass es irgendwie wieder gesundheitliche Einschränkungen gegeben hat. Ja, muss man sicherlich schauen, wie das mit der Hitze dann sein wird in New York. Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema, wie er damit umgeht. Eigentlich mag er das ja. Aber ja, ich glaube schon, dass er auf jeden Fall durch die French Open gelernt hat, sehr gut mit dieser Rolle umzugehen. Und ja, hoffe einfach, dass er körperlich die 2 Wochen so durchsteht, dass er wieder am Finalwochenende dabei ist. Aber es wird natürlich, siehst du ja, hammerhart. Jetzt hat in Cincinnati Arthur Fils gewonnen, ein Franzose, von dem man sich auch ja viel verspricht. Francis Tiafoe war da im Finale, auch der immer irgendwie ja auch ein Kandidat, der auch mal was Großes gewinnen könnte. Ja, da gibt es natürlich genug. Also insofern, ja. Ich finde es relativ schwer einzuschätzen.
Ich hätte die Theorie oder die steile These, sage ich mal, dass es einen Heimsieg gibt. Eines US-Amerikaner. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ob es dann der von dir angesprochene Francis Tiafoe ist oder Taylor Fritz, darüber kann man sich dann streiten. Ne? Aber vielleicht, beides Spieler, die immer so gerne bis ins Viertelfinale durchkommen und dann meistens an einem der Großen, eben Alcaraz oder Sinner, scheitern oder eben auch Zverev. Aber vielleicht ist das das Turnier eines Heimsiegs für die US-Amerikaner. Könnte ich mir gut vorstellen.
Das wäre natürlich für die US-Amerikaner toll. Hatten sie seit 2003 nicht mehr.
Andy Roddick. Das weißt du im Kopf.
War, glaube ich, der letzte. Ja, ich habe im Kopf, weiß ich es nicht alles, aber ein bisschen Vorbereitung. Ich hab da mal drauf geschaut. Es interessiert mich halt auch immer, weil darüber wird ja auch viel immer vor den anderen Turnieren geredet. Wann gab es den letzten Heimsieg? Ich meine, es war Andy Roddick. 2003, das heißt, das dauert für die natürlich auch schon wieder viel zu lang, ich halte auch das durchaus für möglich. Man sieht ja, wie sich ein Taylor Fritz, auch ein Tommy Paul, ein Francis Tiafoe, wie sie sich da hingespielt haben, wenigstens auf jeden Fall in Frage zu kommen dafür. Das würde ich schon sagen, ja. Also, abwegig ist das nicht, dein Tipp.
Ja, 2003, stark. Andy Roderick. Gegen, Andy, weißt du es noch?
Nein.
Juan Carlos Ferrero.
Oha.
Ja.
Oha, auf Hartplatz, war stark. Das hätte ich nicht
gewusst. War das. Und Taylor Fritz stand tatsächlich 2024 im Finale gegen Jannik Sinner, verliert da aber direkt in drei.
In Übersetzen, ja.
Vielleicht jetzt, wo Sinner nicht da ist und Alcaraz nicht da ist, vielleicht macht er den Durchmarsch. Mal schauen.
Mal schauen.
Das dauert aber noch, bis wir darüber berichten können.
Ja,
das stimmt. Wird, ja, zweite Septemberwoche können wir dann da nochmal drüber sprechen.
Jo.
Björn, 32 Minuten haben wir voll. Ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Ich drücke dir heute Abend die Daumen
und
ich leide ich mit dir.
Du, alles gut. Pokal, DFB-Pokal haben wir 1987 das letzte Mal gewonnen. Das war der letzte Titel für den Hamburger Sportverein. Insofern sind wir Kummer gewöhnt und erste Runden aus tut uns auch nicht mehr so weh. Trotzdem wollen wir gerne weiterkommen.
Es tut allein schon gut, dass der Stadtrivale in der ersten Runde schon mal ausgeschieden ist, oder?
Ja, wir wollen nicht gehässig sein, aber eine kleine Freudenträne habe ich vergossen, ja.
Ja. Naja, aber erstmal gucken, dass es uns besser macht gegen den SC.
So ist es.
Bevor wir spotten,
müssen wir liefern.
Ja. Björn, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Vielen Dank euch fürs Hören. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Falls ihr wieder mehr wissen wollt, teamdeutschland.de ist eure Adresse. Macht's gut. Wir hören uns. Tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation: Konstantin Füller.